Hallo und herzlich willkommen in die Marketing Masterminds Episode Nummer 43. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge. Wer die Staffel 3 schon ein paar Mal reingehört hat, der weiß, dass wir uns verschiedene Gäste eingeladen haben. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Aber bevor ich zu unserem Gast komme, gucken wir erstmal, wer von den Marketing Masterminds denn da ist. Und da sehe ich den Andreas. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan. Ich bin schon super gespannt auf die heutige Episode.
Und auch der Norbert ist da. Hallo Norbert.
Hallo Stefan. Hallo Andreas.
So, und jetzt hat mich natürlich, Andreas schaut mich jetzt ganz verwirrt an und denkt sich, warum hat er jetzt eigentlich die Positionierungssprüche nicht gebracht?
Das stimmt. Wo ist unser Intro? Wo sind unsere...
Denkt er sich wahrscheinlich, das ist ja überhaupt nicht würdig und das holen wir aber noch nach. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn auch unter dieheldenhelfer.de. Nochmal hallo Andreas.
Hallo Stefan, hast du schön gesagt. Ich bin hochzufrieden.
Komm, Norbert, kriegst auch dein Intro. Der Norbert Schuster, er ist Experte für B2B-Digitalisierung in Marketing, Vertrieb und Erfinder der Wasserlochstrategie. Er ist Inhaber bei Strike2 von Strike2 und ihr findet ihn auch unter strike2.de. Hallo Norbert.
Hallo, jetzt fühle ich mich gleich viel wohler.
Ach, dann geht's mir aber auch gut.
Denn und ich bin du, Stefan?
Ja, machen wir auch noch, ne? Ich bin Berater und Experte für digitale Marketing- und Vertriebsstrategien, bin Inhaber von Focus E-Commerce und ihr findet mich unter focus-e-commerce.de. So, dann haben wir das jetzt aber durch, ne?
Ja, und jetzt
da haben wir aber noch öffnen einen Gast
wir die
jetzt.
Wundertüte.
Genau, wir haben nämlich heute jemanden, kommt man wahrscheinlich sehr selten ran an so einen Gast. Er ist Unternehmer, er ist in der Gastronomie unterwegs, mit Hotels, mit Restaurants. 2001 hat er angefangen, seine Lehre zu machen in einem Ferien- und Familienhotel im schönen Schwarzwald, hat heute 2 Michelin-Sterne, davon ist sogar der eine grün, was das genau bedeutet, das erzählt er uns noch, aber es hat irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun, auch dort hat er Preise gewonnen, zum Beispiel den Thüringer Nachhaltigkeitspreis und wir freuen uns, dass wir heute mit ihm über sein Marketing und natürlich auch über seinen Werdegang sprechen können. Herzlich willkommen, lieber Björn Leist.
Hallo. Oh, das war ein gutes Intro, ne?
So ja. Cool.
Ja. Gut, dass wir es aufnehmen, kann man wiederverwenden, Björn.
Ja, genau, gleich. Die Visitenkarte.
Kannst du alles bekommen. Ja, ist schön, dass du dabei bist, Björn. Echt cool, ja. Dass das geklappt hat. Du hast ja auch relativ kurzfristig zugesagt. Und du weißt ja, wie das in den Marketing Masterminds Folgen so läuft. Wir sprechen mal heute über dich und über dein Business und natürlich auch, wie dein Marketing aussieht. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wie kommst du her? Wie kommst du zu dem, was du heute tust?
Wie ich dazu komme? Keine Ahnung. Ne? Das Leben läuft immer so. Als kleines Kind wollte ich immer mal kochen. Dann habe ich aber, glaube ich, habe ich Abitur gemacht, untypisch vielleicht für einen Koch früher und habe gedacht, ich könnte irgendwann mal Architektur studieren oder irgendwas mit Hotel machen. Hotel fand ich schon immer geil. Welten schaffen oder irgendwie einfach die Atmosphäre, ja. Und dann war es natürlich relativ schnell klar, Koch oder Kellner, hat mein Papa gesagt, musst du irgendwas lernen. Und da bin ich beim Kochen geblieben, weil ich gesagt habe, nee, draußen servieren kann ich nicht, ne? Mit Menschen will ich eigentlich auch nichts zu tun haben und kochen kannst du vielleicht für die Frauen noch einmal gebrauchen, also sind die 3 Jahre, die du lernst, nicht verschenkt. Und aber ich bin dann hängen geblieben beim Kochen und habe dann das sozusagen Studium sowas hausen lassen, war im Schwarzwald, dann in Österreich und der Schweiz. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, so, jetzt habe ich ein benachbartes Hotel gekauft, der hat eine kleine Metzgerei und Gasthof gehabt. Und damals ging es halt auch so in der Richtung, also wir sind ja in der Rhön, damals ist die Biosphäre entstanden und es gab den Rhöner Weideochsen als Projekt. Mein Papa hat damals gesagt, okay, mit den Bauern arbeite ich zusammen. Und dann kam so die Idee von mir zu sagen, geile Kombi, Bauern, Metzger und ich bin der Koch. Das ist eigentlich eine gute Geschichte und da kann ich heimgehen und da kann ich sozusagen selbstständig sein und kann so ein bisschen an der Idee arbeiten, die, glaube ich, so vor 15 Jahren so Farm-to-Table-Konzepte noch relativ neu war. Und das fand ich eigentlich spannend.
Farm-to-Table-Konzepte? Erzähl nochmal, was ist ein Farm-to-Table-Konzept?
Ja, Farm-to-Table heißt heute so neudeutsch so in der Richtung, ne? Also eigentlich, also ich fand damals spannend, dass wir vom Acker bis, also über den Metzger, bis, naja, Küche bis zum Gast auf den Teller eigentlich eine lückenlose Kette haben, ne? Das okay. sagt eigentlich heute Farm to Table, dass man das irgendwie lückenlos ohne groß industrielle Geschichte hat, sondern eigentlich in-house hat und da eigentlich eine gute Qualitätsschiene hat, so ein roter Faden, der durchgeht. Ja, und das haben wir, ne? Und das hatten wir früher noch ein bisschen mehr, als wir noch die Metzgerei im Haus hatten. Aber so die Kontakte zu den Bauern haben wir noch. Wir kriegen immer noch die Ochsen, wir haben immer noch einen guten Metzger und dann kriegen wir das eben ja in die Küche, auf den Teller und der Gast, glaube ich, schmeckt das dann dementsprechend auch.
Das heißt, hängt an solchen Konzepten, hängt da auch der grüne Stern dann dran?
Ja, klar. Ja, das ist, denke ich mal, so eine... Ja, eine große Geschichte, warum wir den auch gekriegt haben, einfach weil wir die Regionalität mit einbinden, weil wir uns nicht nur über die Produkte definieren, natürlich auch rechts und links gucken, dass relativ viele Ressourcen schon nachhaltig gearbeitet werden. Und für uns ist eigentlich immer so eine Sache, je näher irgendwas herkommt, desto besser ist es. Ne? Das ist schon mal eine ganz gute Geschichte als Röner Botschaft. Ja, ist das sonst so bei uns so ein bisschen DNA, dass wir versuchen natürlich alles die Rhön nach außen zu bringen und so viel wie möglich, was wir hier haben, mittlerweile Gutes den Gästen auch ja, zu präsentieren und teilhaben zu lassen. Ne?
Das heißt, wenn man bei dir ist, dann kommt nichts von weiter weg. Das kommt alles aus der Region dann.
Ja, das meiste. Also ich sage immer, Regionalität ist für mich das Beste so nah wie möglich. Ne? Also alles, was man so nah wie möglich kriegen kann, das ist gut. Wir haben natürlich auch ab und zu mal eine Garnele drauf. Da gibt's aber mittlerweile eine gute aus Glückstadt zum Beispiel. Also das ist in Deutschland Bio-Geschichte, also das ist gut. Aber zum Glück mittlerweile hat sich die Rhön so weit entwickelt, dass man eigentlich 90-95% wirklich aus dem Umkreis von, keine Ahnung, 50, 60, 70 Kilometer haben oder sogar noch viel, viel enger. Und das ist einfach gut. Ne? Also ich will nicht sagen, dass man irgendwas auslassen, man gibt noch mal eine Ananas oder sowas. Aber ich denke mal, wir machen da keine Linie. Aber das meiste ist halt da noch und es wird immer mehr.
So die Kernbestandteile dann des Gerichts, ne? Also in der Soße irgendwie mal Gewürze drin sind, die halt hier nicht aus Deutschland kommen, ist nachvollziehbar.
Ja, alles geht halt nicht, ne? Und manchmal will man auch ein bisschen was dazu haben. Aber wie gesagt, man kann den, ich glaube, man kann den Anteil immer stetig erhöhen und das ist gut. Und dann wird es auch immer, ja, wird es immer nachhaltiger, immer besser, immer, ja.
Was hat denn so ein Sternekoch als Kind gerne gegessen? Hast du da auch gerne so wie ich Pommes und Spaghetti und Pizza und Burger gegessen oder isst man dann eher so Trüffel, Austern?
Nee. Also klar, man kriegt das, was man kriegt und da sind die Highlights natürlich auch immer da und das isst man gerne. Als Metzger ist die Bratwurst natürlich immer ganz hoch angesehen, ne?
Also sehr gut.
Person. Und Pizza ist immer ein Klassiker. Aber ich glaube, ich war immer relativ offen fürs Essen. Also ich weiß noch, dass ich, man hat ja immer mal so kulinarische Erlebnisse, ne? Die einen irgendwo mal ein bisschen prägen. Aber so, ich weiß noch, wie ich als Sechsjähriger, glaube ich, im Gran Canaria-Urlaub mal eine Seezunge am Strand gegessen habe. Das war bestimmt nicht grandios, Sterneküche. Aber ich weiß noch, dass ich sie gegessen habe und dass man die auseinandergenommen hat und dass es grandios war. Ne? Und so gibt es so ein paar Highlights. Und da bin ich halt immer offen gewesen dafür, ne? Um das zu probieren. Ja.
Wie isst du denn heute? Ist das für dich wichtig, dass es, sag ich mal, eine sehr hohe Qualität hat? Oder würdest du auch sagen, ich kann auch irgendwie beim Gastwirt irgendwie ein ganz normales Schnitzel essen?
Ja, Qualität hat ja nichts mit Gastwirtschaft oder Sternerestaurant zu tun, ne? Mhm. Das ist ja bei uns intern auch so. Also wir haben ja das Wohnzimmer und das Björns Ochs. Eins hat einen Stern, eins nicht. Ich glaube, Qualität hat nichts mit dem Konzept zu tun. Das dürfen wir nicht verwechseln. Ne? Also wenn es ein gutes Konzept ist oder wenn es eine gute Qualität ist, ist ein Wirtshaus auch geil. Ne? Also wenn es noch gut gemacht ist und gute Produkte drin sind. Und dann ist genauso kein Sterne-Restaurant vielleicht nicht unbedingt so toll sein, wenn es irgendwie minderwertige Sachen teilweise, also nicht durchgängig, aber es kann auch in die Hose gehen, wenn es nicht passt. Ne? Also das ist kein Zeichen, sondern ich glaube, es kommt immer darauf an, was dahinter steckt. Und dann ist ein Wirtshaus gut, dann kann es ein Ausflugslokal sein oder wirklich das Ausflugslokal vorne am Strand zum Beispiel, wenn es was Gutes zu essen gibt oder die Würstelbude.
Das heißt, du bist heute immer noch genauso offen für Essen, wie du es auch in deiner Kindheit warst?
Ja, auf alle Fälle. Also auch nicht... Ja, es muss nicht immer extrem hochwertige Geschichten sein, Preis oder Kaviar oder Trüffel oder so ein Gedöns. Also eine Flettlesuppe finde ich extrem gut. Und wenn man mit den Kiddies irgendwo hingeht, dann darf es auch mal ein Burger sein. Und selbst wenn man auf der Autobahn ist, dann darf es auch mal ein Schrottburger sein. Aber man muss das Gute auch zu schätzen wissen. Das ist irgendwo so eine Geschichte. Man muss wissen, okay, jetzt haue ich mir mal irgendwas rein, das geht auch mal. Man sündigt mal, aber dann auf der anderen Seite genießt man natürlich das Bessere auch umso mehr, ne?
Das ist ja auch eine spannende Aussage. Man muss das Gute zu schätzen wissen. Also da bin ich natürlich komplett konform. Aber bedeutet das dann, dass das Gute was Besonderes sein muss? Oder sollte das Gute nicht das Alltägliche sein?
Aber das ist jetzt das ist eine schwierige Frage, ne? Also ich glaube, man sollte sich so mit so viel wie möglich Gutem umgeben, ne? Einfache Produkte, gute Karotte, guter Joghurt oder sonst irgendwas. Ich meine, ich glaube, das kann man jeden Tag haben. Aber dann gibt's halt noch so ein bisschen die Luxusgeschichten, wo man sagt, naja, Sterne-Restaurant gehst du nicht jeden Tag. Oder dann ist was Besonderes. Aber auch das hat nicht unbedingt was dann mit Qualität zu tun, wenn ich mir guten Joghurt, guten Käse oder sowas hole.
Ja. Das ist dann der besondere Genuss wahrscheinlich, ne? So wie man vielleicht auch nicht jeden Tag irgendwie eine teure Flasche Wein irgendwie trinkt, sondern zu besonderen Gelegenheiten einfach auch mal eine teure Flasche Wein aufmacht und ansonsten darf es auch mal der Schankwein sein.
Ja, aber das Gute kann auch alltäglich sein, ne? Aber ich glaube, das ist ja so, was über die Bewusstseinsgeschichte geht, ne? Wenn ich das bewusst nehme, dann ist es automatisch eben auch gut. Also ich muss zu schätzen wissen, was ich da gerade esse. Oder was ich da zu mir fühle, was ich mich umgebe. Ja. Das ist so ein Ansatz vielleicht. Aber gute Frage.
Ja, ist mir gerade so eingefallen, ne? Also man, ja, zu schätzen wissen ist das eine, aber ich glaube ja auch, das Gute müsste man jeden Tag haben. Man darf es aber nicht vergessen.
Genau.
An der Stelle, ne? Es darf nicht so alltäglich sein, dass man sagt, ich habe das vergessen, dass das Gute ist, sondern man muss es sich immer wieder reflektieren und bewusst machen, dass das tatsächlich dann so ist.
Ja.
Wie sieht denn dein Marketing so aus? Wie vermarktest du denn dein Hotel und deine Gastronomie?
Wie machen wir das? Ja, also es gibt, glaube ich, kein klassisches Marketingkonzept bei uns. Für mich ist das Wichtigste das Marketing am Gast, glaube ich. Also wenn der Gast kommt, muss es funktionieren und da muss er begeistert sein, weil das ist das, was auch weitergetragen wird. Also ich bin kein Freund von viel Bohai und Geschichten vorweg und dann kommt der Gast und wird enttäuscht. Sondern ich muss was Ehrliches vorwegbiegen, dass er kommt und am besten wird er noch ein bisschen überrascht und ist sogar noch mehr begeistert als vorweg. Ansonsten setzen wir extrem viel auf Empfehlungsmarketing und Wiederholungstäter, was gut funktioniert. Es ist ein langer Weg, aber ich glaube auch ein nachhaltigerer Weg und beständigerer Weg. Und ansonsten üben wir uns halt überall so ein bisschen, ne? So klar ist Social Media und sowas ganz gut, was man so ein bisschen betreibt in der Richtung über Veranstaltungen und so Geschichten. Klassische Sachen wie Anzeigen oder Printgeschichten haben wir nichts. Also das ist für uns außen vor.
Für wen ist denn euer Angebot konzipiert, Björn? Wer sind denn so eure, ich sag jetzt mal, Lieblingsgäste?
Ich glaube, also wir haben ja relativ viel. Wir haben ein Sterne-Restaurant, wir haben ein Wohnzimmer für Alltagsgeschichten, wo man Sonntag auch einen Sonntagsbraten kriegt für die Einheimischen. Wir haben ein Hotel, Tagungsgäste, Wellness. Also wir haben ein mannigfaltiges Angebot eigentlich auch. Ja, ich glaube, der rote Faden ist derjenige, der gut isst zum einen und der eigentlich ja ehrliche, gute Lebensmittel und ehrliche, gute Dienstleistung gerne mag. Und da gibt's halt einiges, ne? Also da so sammelt sich das um den Kernbund. Das sind manchmal, wie gesagt, das sind Firmen, die eine Tagung irgendwo wollen für sich, aber trotzdem hochwertig. Aber auch Pärchen, die einen Urlaub machen oder Gruppen, die irgendwo hingehen. Also wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich, ne?
Heißt, ihr unterscheidet auch in eurer Kommunikation. So, ich sag mal, das machen wir jetzt für Tagungsgäste und Unternehmen. Und das machen wir jetzt eher für Familien. Ihr gliedert das auch ein bisschen dann.
Ja, nicht extrem, weil wir, glaube ich, immer unsere Kernkompetenz im Vordergrund stellen. Und dann gucken wir, wer eigentlich dazu läuft. Das tangiert dann überall so ein bisschen, ne? Klar macht man auch mal ein Tagungsmailing und hat einen persönlichen Bezug zu Tagungsgästen, aber nicht ganz explizit. sondern bei uns ist ja auch alles relativ klein vom im Haus. Das heißt, die laufen sich auch gegen berühren sich ja auch die verschiedenen Punkte, wo man nicht sagen, wir sind jetzt hier das super Tagungshotel und dann auf einmal sind aber noch eine andere Gruppe da, sondern ist bewusst auch so ein Mix einfach gewünscht und den wir eigentlich auch offenlegen.
Ich glaube, was euch besonders auszeichnet, ist, dass diese familiäre Atmosphäre, die ihr auch wirklich als Familienbetrieb aufgebaut habt, auch früher schon hattet, dass ihr das mit rüber gerettet habt, sowohl in eine neue, jetzt nicht mehr ganz so neue Location, aber wenn man bedenkt, wo ihr herkamt, dann habt ihr eure Wurzeln nicht vergessen und ich denke, das macht einen Teil dieser Glaubwürdigkeit aus. Und Stefans Frage verführte jetzt eben so ein bisschen gleich in Marketingmaßnahmen konkreter Natur zu denken. Aber ich glaube, eine Grundlage, die wir damals zusammen geschaffen haben, war über die Positionierung und vor allem über den Namen nachzudenken. Und vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, wie das ursprünglich hieß und warum es dann so umbenannt wurde, wie es heute heißt.
Röner Botschaft haben wir ja zusammen. Also Andreas war ja ein ganz großer Teil, wo wir irgendwann mal von Leist Sonne Engel gekommen sind. Das war unser alter Name, das war so aus der Tradition entstanden. Es gab ein Hotel Engel, es gab die Gaststube Sonder und wir waren Leist. Dann gab es so ein Namenskonglomerat, weil wir nie gewusst haben, wie wir uns nennen sollten und was wir eigentlich sind. Und irgendwann musste es ja weitergehen. Und da haben wir uns zusammengesetzt, auch dank Andreas und mit Mitarbeitern und uns. Und da sind wir auf den Begriff Grüner Botschaft gekommen, der es dann geworden ist und eigentlich genau das auf den Nagel, auf den Kopf getroffen hat, was wir eigentlich sind. Wir wollten wirklich einen Ort schaffen, indem wir die Rhön erklären, den Rhön den Gäste näher bringen und das Beste von der Rhön an einem Ort versammeln sozusagen. Ne? Und das Schöne daran eben auch, man kann viel drunter packen. Ne? Also wir hatten früher eine Metzgerei, dann die verschiedenen Restaurants und ein Hotel und. Und dann war immer diese Geschichte, wo machen wir unser Marketing eben auch hin oder welchen Strang ziehen wir? Und dann auch so ein bisschen mit dem Hinterkopf, dass vielleicht ein Ortswechsel anstehen wird. Dann haben wir natürlich gesagt, wenn Engel da ist und Sonne da ist, das ist ortsgebundene Geschichte. Wie zahlen wir alles, was Gutes ist, auf ein Konto ein sozusagen? Und da ist natürlich das Rhöner Botschaftskonto immer das, was oben ist. Und egal welche Veranstaltung, welche Art und Weise, was wir machen, ob das jetzt der Stern ist, das wird assoziiert mit Rhöner Botschaft, ob wir jetzt ein geiles Event machen, das ist Rhöner Botschaft, ob es ein Sonntagsbraten ist, das ist Rhöner Botschaft, da kommt alles gut und wird auf dieses Konto eingezahlt und jeder verbindet eigentlich was anderes mit der Rhöner Botschaft, aber immer was Gutes, ne?
Ich glaube, dass das ist gut, wenn man das weiß, wo man herkommt und auch wie der Name früher hieß. Und du hast eben schon gesagt, Leist, Sonne, Engel, das ist weder sehr eingängig noch sonderlich merkfähig. Und wer die Historie dahinter nicht kennt, kann damit gar nichts anfangen. Aber ihr hattet ja damals schon eure Philosophie und habt eure Prinzipien gehabt und die habt ihr rübergerettet. Und dann hattet ihr einen Ortswechsel vor euch, der euch zwar nicht aus der Rhön getrieben hat, ganz im Gegenteil, aber ihr seid von der hessischen Rhön in die
thüringische
Rhön gegangen. Es lagen zwar nur ein paar Kilometer dazwischen, aber
15, glaube ich, ja.
Ja. Aber es war halt eben gerade über die Landesgrenze. Und heute seid ihr in einem schönen historischen Haus, also was schon von außen wirklich eine Freude ist, mit einer Gartenterrasse davor ein schönes altes Fachwerkhaus. Und innen drin, wenn man sich mal die Stuben anguckt, das hat schon einen besonderen Charme.
Ja, es ist ein guter Mix aus Neu und Alt sozusagen. Ja, es ist viel Altes dabei und für mich ist ja auch immer traditionell innovativ ist ja einer unserer Sprüche, die wir immer gern spielen. Dass wir natürlich immer was neu, also up to date sein müssen oder wollen, sich immer neu erfinden muss, aber Traditionen sind auch da, gepflegt zu werden und am Leben gehalten zu werden, also alles, was gut ist, ne? Und den Mix spielen wir halt ganz gern, weil das ist auch alles ein Mix. Also Nachhaltigkeit ist für uns, also wir nennen es Natürlichkeit bei uns auch, ja, ist für mich ja auch eher ein Blick zurück als ein Blick nach vorne. Ne? Wenn man viele Sachen so macht, wie man früher gemacht hat, dann, also nicht die letzten 30 Jahre, sondern weiter dafür, wie jetzt Viehhaltung oder sonst was oder Leben oder drum und dran, dann ist man eigentlich für die Zukunft auch gut gewappnet. Ne? Und das ist immer so ein guter Mix bei uns auch, ja.
Wie seid ihr denn aufgenommen worden am neuen Standort?
Oh je. Ja, dazu muss man wissen, dass das Haus hier auch umgebaut wurde, war 20 Jahre lang geschlossen und dann kam ein Investor und hat das auch umgebaut, ganz groß. Ja, und dann, ja, wie das so oft ist, hat es auch nicht mehr gekostet wie vorher und dann war das auch insolvent und hat hier viele Handwerker auch teilweise die Existenz gekostet. Also es war schwierig, hier reinzukommen. Dann haben wir natürlich die Geschichte Hilders auch Ortswechsel mit der Aufgabe des elterlichen Betriebs gehabt und der Insolvenz. Von daher hieß es, oh, jetzt, und dann hatte man davor noch den Stern bekommen als erster in der Rhön. Das heißt, jetzt kommt einer aus dem Westen in diese Bude rein, der hat auch noch einen Stern. Was ist das hier überhaupt? Ne? Also das war schon erstmal schwierig für alles, was hier war, ja. Ja, das sehr viel Skepsis und allem drum und dran. Und ja, einfach war es, glaube ich, nicht. Aber da hat uns auch so ein bisschen unsere Philosophie geholfen, da ein bisschen reinzukommen oder Fuß zu fassen, weil wir natürlich dann auch hier gesucht haben, okay, die Nähe zu dem Metzger gesucht, zum Bäcker gesucht, zu jedem Handwerker auch hier gesucht. Das war am Anfang schwierig. Gerade hier beim Metzger ist man dreimal abgeblitzt, ne? Der das hier nicht so wirklich wollte. Trotzdem haben wir gesagt, wir bleiben da dran und das funktioniert. Und so nach einer Zeit haben die auch gemerkt, siehste, das funktioniert ganz gut, man kann sich gegenseitig befruchten. Ne? Also den Umsatz, den wir machen, ist natürlich eine Geschichte, der bleibt natürlich im Dorf und haben die natürlich als Mehrumsatz, aber was auch ist, viele Gäste von uns, also wir haben zum Beispiel das Brot von unserer Frau Zobel am Frühstücksbuffet liegen und wenn die das morgens bringt und die Gäste das runterschneiden und wirklich noch ein handgemachtes, gutes Brot essen, dann sagen die immer, boah, Keil, wo gibt's denn das? Und dann kann man sagen, hier unten, 150 Meter links. Und dann weißt du genau, am Abreisetag nimmt jeder noch 3 Brote mit und so verkauft ihr in der Woche, man weiß nicht, 500 Brote mehr oder sowas, ne? Und das merkt sich für die ja auch. Und so ist es einfach gekommen, dass man sich gegenseitig wertschätzt und auch zusammenarbeitet. Und ja, dann gab es den Sonntagsbraten noch als gute Einsteigergeschichte, die wir immer sonntags machen. So als Braten, klassischer Braten gibt es bei uns im Wohnzimmer. Und dann kommen die Leute nach der Kirche. Und dann gibt's den Braten. Und wenn's alle am Tisch den Braten essen, dann gibt's noch ein Dessert von der Oma dazu, ne? Und dann kommen die Leute natürlich auch mal rein und gucken und sagen, ah, das ist ein günstiger Preis, da können wir mal schauen. Und dann schmeckt das auch noch. Und die sind ja gerne so ganz verkehrt. Und so, kommt man das nächste Mal auch was anderes. Also da haben wir, glaube ich, ganz gut die Kurve gekriegt so über die Jahre.
Ja, einfach und also das find ich toll, wenn ein schwieriger Einstieg dann doch wirklich eine Kehrtwende macht und ihr die Leute überzeugen könnt, weil das geht so gerne im Marketing vergessen, dass es auch ein lokales Marketing gibt, so wie es eine lokale Suchmaschinenoptimierung gibt, gibt es eben auch ein lokales Marketing, dass du dich auch mal mit Nachbarn auseinandersetzt oder mit Lieferanten vor Ort oder auch mit der Presse oder mit den Politikern vor Ort, einfach mit Menschen, die in der unmittelbaren Umgebung ihren Job machen oder dort einfach leben. Das ist ja alles sehr, sehr ländlich geprägt in der Rhön. Und der Rhöner selbst ist ja eher so ein Typ mit Ecken und Kanten, also nicht so eine ganz offenherzige Gemeinschaft, sondern so ein bisschen verschworen und so ein bisschen, ja, ein bisschen herb.
Ja, aber offenherzig sind wir schon. Man muss halt nur durchgehen, ne? Wenn man ein bisschen grimmig guckt, dann muss man nur weitergehen, dann geht das schon.
Was du auch gemacht hast, und das finde ich, wird eurem Titel als Rhöner Botschaft auch gerecht, du bringst Leute bei euch im Haus zusammen über eure Messen. Erzähl doch da mal ein bisschen was, weil Events sind natürlich, also nicht Events für Kunden, die ihr organisiert und umsetzt, sondern Events, wo ihr eure Marke erlebbar macht. Das ist ja auch Teil eines Marketingkonzepts.
Ja, also wir haben einmal im Jahr sozusagen wirklich unser Highlight. Das ist immer am Totensonntag im November. Also vom ersten Advent ist immer die Essmess, traditionell. Und die Idee, glaube ich, das erste Mal haben wir gemacht 2016 oder sowas. Das ist schon so ein bisschen her. war einfach so die Produzenten mit den Gästen zusammenzubringen. Weil ich kann zum Beispiel nicht so gut die Geschichte vom Käse erzählen wie die Frau Storch. Ne? Und oder irgendwas anderes. Jeder kann ja seine Geschichte ganz anders mit ganz viel Herz und ganz viel Wissen und Begeisterung erzählen. Und ja, da fand ich halt einfach spannend, wenn die Gäste das sehen. Ne? Und dann haben wir angefangen, am Anfang waren es, glaube ich, 12 Produzenten, die da waren. Mittlerweile haben wir so 50, 60, das spielt sich im ganzen Haus ab. Und das letzte Mal waren es, glaube ich, knappe 1000 Gäste, die da auch gekommen sind. Und das ist extrem spannend. Ne? Ja, ist für alle toll. Ne? Also wenn der eine sagt, also gerade für so Produzenten, für junge Produzenten, die irgendwo da sind, die auch ein hochwertiges Produkt haben, die auf anderen Märkten oft schief angeguckt werden. Ich habe so einen Freund, der Christoph mittlerweile, der hat Holzbretter gemacht, wirklich schön gelaserte Stirnholzbretter, wirklich Bombe. Ne? Die sind langlebig, die sind so wunderschön, die kann man anfassen. Und wenn er auf andere Märkte gegangen ist am Anfang, dann heißt es, was willst du denn, 200 Euro für so ein Ding? Also wirklich so ganz große, so 80x40. Ne? Ja, und danach wollte der schon aufhören. Und dann hat er gesagt, komm zu uns. Und dann kamen auf einmal Menschen, die auf einmal das richtig toll fanden, weil sie den Wert dahinter sehen. Und er hat dann einen neuen Mut gekriegt und ist da wirklich mittendran und macht da weiter. Und das ist schön. Das ist so eine super Geschichte, wo die richtigen Menschen auch auf die richtigen Produzenten kommen, wo es passt, wo gegenseitig Wertschätzung da ist, wo der Preis nicht an erster Stelle steht, wo man das dahinter sieht. Und das ist einfach wunderbar. Ne? Und ja, das ist immer ein ganz fantastischer Tag.
Ja, und du gibst denen eine Bühne und profitierst aber letztlich auch wieder in deiner Glaubwürdigkeit, weil das sind echte Menschen zum Anfassen, die das mitbringen, was sie machen und was man zum Teil ja auch bei euch dann entweder kaufen kann oder genießen kann.
Genau, ja. Also bei uns steht jetzt nicht nur der Rhönerweider Ochse auf der Karte, weil er da drauf steht, sondern da kannst du gucken, der macht ihn auch, das ist der Josef und hier sind seine Kühe und der kann dir mal erzählen, wie viel Liebe da drin steckt. Ne? Und dann ist das wirklich eine ganz andere Wertigkeit und ein ganz anderer Hintergrund dann auch, ja. Und eine ganz andere Bindung dementsprechend dann auch.
Ich habe gesehen, ihr bietet den Sonntagsbraten ja sogar auch im Drive-In-Modus an.
Ja, das auch, ja. Das ist ein Corona-Ding noch. Mhm. Hat uns wirklich das Leben gerettet, den Drive-In. Jetzt nicht unbedingt auf finanzieller Geschichte, das war ein gutes Zubrot. Aber es war eine Möglichkeit, in der Corona-Zeit die Mitarbeiter noch zu beschäftigen. Und wir haben also zwar Kurzarbeit gehabt, haben aber aufgestockt, das haben wir uns damit dann verdient. Aber wie gesagt, wir haben keinen zu Hause gelassen. Wir haben dann in der auch dieser langen, langen Corona-Pause immer gesagt, komm, wir treffen uns 3 Tage die Woche, egal wie Stunden, kommen wir machen das als Gemeinschaft. Wir arbeiten am Sonntagsbraten oder. Und das hat uns nachher wirklich so viel zusammengeschweißt. Also seit der Corona-Zeit haben wir auch fast unseren Mitarbeiterstamm immer noch zusammen. Und wir halten eigentlich zusammen wie Pech und Schwefel und da ist wirklich was gewachsen daraus, was so auf den Sonntagsbraten fußt, weil wir uns damit beschäftigt haben. Und wie gesagt, auch nochmal zum Ankommen im Dorf, glaube ich, in der Zeit, Corona-Zeit gab es auch nicht viel, da haben halt die regionalen Menschen auch mal geguckt, wo sie was zu essen kriegen und mal was anderes. Und da haben sie uns halt auch viele ausprobiert, die noch nie bei uns waren. Ne? Und so haben wir dann doch doch viele erreicht über den Sonntagsbraten, die dann später gesagt haben, oh, das war lecker, wir kommen auch mal zur Tür rein. Ja. Und so kann man den immer noch, das haben wir dann beibehalten, haben wir gesagt, wenn ihr den Sonntagsbraten eben trotzdem noch zu Hause essen wollt, kommt vorbei, ne, für 4 Leute einen Braten schmoren, macht ja nicht unbedingt immer viel Sinn, aber dann holt er euch ab und heute sitzen sie im Restaurant und holen welchen ab und da geht's vorne und hinten raus. Ja.
So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir vom Sonntagsbraten wieder zum Marketing zurückkommen.
Das ist Marketing.
Marketing durch und durch. Essen, Trinken, Riechen, Schmecken.
Ja. Ja, gut, das Marketing hängt bei euch ja direkt auch an den Formaten, ne? Also, magst du was zu dem Björns Ochs sagen? Das ist ja im Prinzip auch ein Marketingformat, ne? Gefüllt mit kulinarischem Genuss, oder?
Ja, also gut, wenn man so sieht, hast du vielleicht recht. Ja, früher war es, oder es ist bestimmt ein Marketingformat. Also es ist ja entstanden aus, Ja, ich bin ja in die Rhön gekommen und habe wirklich in guten Häusern geschafft, ne? Also 2 Sterne, 3 Sterne und hin und her. Und dann kommen sie in die Rhön. In der Rhön vor 15 Jahren oder sowas, das war noch nicht so eine kulinarische Hochburg oder wenigstens noch nicht, gab noch nicht so viele tolle Sachen. Es war was ganz anderes. Und da haben viele gesagt, naja, alles, was du gelernt hast, du brauchst eine große Hand zum Schnitzelklopfen. Das reicht in der Rhön. Die Preise waren ganz anders, die Portionen dafür umso größer. Und da war das Ochs, da gab es ein kleines Zimmerchen mit 4 Tischen. Da habe ich gesagt, wenn ich in der Gaststube schon kochen muss, was alle anderen von mir wollen, dann will ich da oben 4 Tische haben, wo ich koche, was ich will. Aber ohne Kompromisse. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, jetzt gibt es da oben ein Überraschungsmenü. Da gibt es keine Karte, ihr wisst nicht, was vorher gibt, sondern ich mache, was ich will. Es gibt keine 3 Gänge oder 5 Gänge, es gibt 8 Gänge, Kompromisslosigkeit, so ein bisschen Sturkopf, ne? Ja, und das war, wie gesagt, am Anfang ein bisschen so, mich am Leben zu halten, so die ganz erste Zeit, dann aber auch marketingtechnisch zu sein, was ist eigentlich noch möglich, ne? Was können wir denn eigentlich noch haben? Was ist so ein Highlight? Und das hat man so ein bisschen durchgezogen. Und deswegen passt der Ochse auch so gut zu uns, ne? Deswegen stur und gutmütig, das sind wir leist halt, ne? Von daher haben wir das gnadenlos durchgezogen. Und 2017 ist es halt wirklich gekrönt worden mit dem Stern. Und das war so ein bisschen die, ja, auch noch ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf erwachen, sozusagen. Und dann hat es natürlich einen ganz anderen Wirkungskreis dann auch gehabt.
Spielt ihr sowas zum Beispiel auch über Social Media, so bevor Björns Ochs und dann die große Auflösung, was gab es, was hast du dir einfallen lassen? Nutzt ihr so die Kanäle auch für diesen dramaturgischen Bogen?
Na gut, bei Björns Ochs gibt es überhaupt wenig Hinnewit, sondern es bleibt Überraschung und ihr müsst kommen und müsst gucken und müsst selber erleben. Ne? Also das ist so die Dramaturgie, wo man gar nicht so viel Dramaturgie macht, sondern einfach guckt, kommt und erlebt selber. Ne?
Und danach, in der Nacharbeit, dass man zum Beispiel sagt, so jetzt heute lösen wir auf, gestern war Björns Ochs und das gab's, das waren die 8 Gänge irgendwie mit Bildern und Beschreibungen oder sowas?
Nee, das kriegen ja die Gäste vor Ort. Mhm. Na, also wenn ja, es gibt immer so, auch wenn man vor Ort kommt, gibt es ja auch nicht gleich das Menü, sondern wirklich jeder Gang wird überrascht. Man weiß im Vorhinein wirklich nicht, was man kriegt von Gang zu Gang, sondern nur im Nachhinein komme ich dann eben rein und überreiche dann nachher das Menü. Dann ist wirklich so eine ganz, es ist auch eine eigene Art von Erfahrung, weil wenn ich irgendwas auf der Karte lese, dann mache ich mir Gedanken dazu, ne? Und so weiß ich wirklich gar nichts und ich gehe irgendwo hin und ich kriege was, es riecht gut, es sieht ganz gut aus, dann probiere ich es mal und naja, auf einmal sage ich, boah, ich habe ja gerade Blutfusch gegessen, das hasse ich eigentlich. Mhm. Und solche Geschichten passieren da halt ganz viel und das macht es extrem spannend halt auch an dem Konzept, ne? Ja.
Aber Norbert, du hast natürlich recht, im Endeffekt kann es schon in Social Media dann stattfinden, nämlich wenn wir über die Gästekommunikation etwas zurückgespielt bekommen. Also User-Generated Content ist da natürlich schon möglich. Und ich habe schon ein paar tolle kulinarische Abende bei Björn verbracht und habe auch meinen damals 50. Geburtstag dort gefeiert. Das haben wir auch im Ochs gemacht. Und ja, das sind einfach Erlebnisse. Wir haben viel fotografiert und wir haben natürlich danach auch ein bisschen was im Netz verraten, ohne alles zu zeigen. Aber da waren schon auch von der Präsentation her ein paar Überraschungskus dabei. Das ist mir heute noch in Erinnerung.
Kann ja auch den Zahn tropfen lassen, ne? Und Mensch, beim nächsten Mal muss ich dabei sein bei diesem Konzept.
Das machen die Gäste immer ganz gern. Mhm. Wenn ich das mache, doof, aber so ist dann so bei den Gästen, die ich hätte das Gefühl, dass sie sagen, oh, jetzt verrate ich mal so ein bisschen, jetzt gebe ich mal was raus, weil ich war jetzt schon mal da. Mhm. Da brauchen wir selber gar nicht unbedingt so viel zu tun, wenigstens im Ochs nicht. Ne? Bei anderen Events ist das wieder ein bisschen was anderes, aber das machen die Gäste gern dann so ein bisschen selber.
Das klingt also gerade so spannend, dass wir an dieser Stelle jetzt einen Cut machen und haben einen wunderschönen Cliffhanger für unsere nächste Folge, denn wir laufen auch zeitlich schon aufs Ende zu. Aber das nehmen wir nochmal auf, das Thema User-Generated Content und was damit machbar ist und was da gegebenenfalls auch gemacht wird. Björn, sprechen wir in der nächsten Folge nochmal drüber, da werden wir nochmal ein bisschen konkreter ins Online-Marketing dann tatsächlich einsteigen. Also, jetzt keine bösen Gesichter, dass ich, wenn ich das so abrupt abbreche, aber ich finde, auch diesen Cliffhanger finde ich jetzt super. Ich fand das einfach, es passt wunderbar. Aber zum Ende unserer Episode, wir sind noch nicht ganz am Ende, denn kurz vor dem Ende haben wir natürlich noch die Picks, die kleinen Tipps und Tricks, die uns den, in Klammern, Online-Marketing-Alltag verfeinern oder auch nicht. Wir sind sehr gespannt auch auf den Pick, die Picks, die Pion uns mitgebracht hat. Pion, magst du anfangen? Hast du einen Pick für uns? Ja, oder für die Zuhörer? Ist ja gar nicht nur für uns.
Das ist ein Marketing-Pick, wo wir beim Sonntagsbraten drin waren. Ne, beim Thema Sonntagsbraten. Beim Schmoren von Braten immer lieber eine Viertelstunde zu lang wie zu wenig. Das wäre jetzt mal mein Tipp, damit er auch schön weich ist.
So, jetzt mal alle mitschreiben.
Ja, ich muss mir das kurz notieren. Und muss mal gucken, auf welche URL wir das dann verlinken, dieses Ding.
Das wird auf den Sonntagsbraten verlinkt.
Ist lieber zu lang als zu kurz. Mhm. Das merke ich mir, nachdem es bei mir in der Küche ab und zu katastrophenartig zugeht. Dankeschön. Ja, genau. Dankeschön, Björn. Sehr gut. Andreas, hast du auch einen Pick dabei?
Ja, ich habe auch einen Pick dabei und ich habe mal überlegt, was könnte Menschen im Bereich SEO helfen. Da haben wir ja nur auch eigene Folgen zu gemacht. Und ich bin letztens darauf gekommen, dass ich mich schwer tue, bei fremden Websites, die ich dann irgendwie in der Beratung begutachten muss, etwas zur robots.txt-Datei zu sagen. Für die, die nicht wissen, was das ist die Datei, die im Endeffekt der Suchmaschine sagt, wie ist die Seite aufgebaut, wohin dürfen die Roboter und an welcher Stelle werden sie vielleicht auch ausgebremst. Und bin auf ein Tool gestoßen, das ist, man kann es beschreiben als Robots Validierungs- und Test-Tool. Es ist ganz simpel und es ist kostenlos. Und es wird von der Marke Merkle angeboten und man findet es unter technicalseo.com und dort bei den Tools die Robots TXT. Das Tool, und wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Es ist sehr simpel, man kann seine Robots.txt-Dateien testen und validieren, man kann gucken, ob eine URL blockiert wird und welche Anweisungen vielleicht blockiert werden, und man kann das für verschiedene User-Agents einstellen, man kann gucken, ob die Ressourcen stimmen, CSS, JavaScript, Bilder und ähnliche Dinge, ob das alles zulässig ist. Und wer auf der Suche nach so einem Tool ist, der hat es jetzt gefunden. Und Link ist in den Shownotes.
Sehr schön, prima. Da werden wir mal eine SEO-Hygiene auf den Webseiten vornehmen und die Robots.txt mal checken lassen, ob da alles im Reinen ist. Dankeschön, Andreas. Und dein Norbert, hast du auch was dabei?
Ja, ich habe heute etwas, was ihr natürlich wahrscheinlich schon kennt, nämlich Statista. Aber was man vielleicht nicht so direkt kennt, ist, dass man sich mit und von Statista auch Content produzieren lassen kann. Das heißt, wenn ich meine Buyer-Persona profiliert habe, die Schmerzen, die Ziele kenne, dann kann ich mir vielleicht überlegen, welche Studie, welche Zahlen, was irgendwie spannend sein könnte zu diesem Thema, und kann mir von Statista dann direkt die Infografiken, Whitepaper und so weiter, sogar Social-Media-Posts machen lassen. Fand ich sehr spannend, weil da eben die Daten, die Studien und jetzt dann eben auch das Design und das Generieren in einer Hand zusammenkommt. Für viele Unternehmen vielleicht spannend, über da Content mal nachzudenken.
Wie ist da der Pricing Point? Weißt du das?
Nee.
Also kostet aber Geld.
Kostet oder? Geld, klar, logisch.
Ja. Klar, ist ja eigentlich. Also ich weiß, Statista ist an sich ja jetzt nicht, sind nicht gerade die günstigsten, sind ja auch. Aber super Daten, die du da bekommst. Ja. Aber allein schon, wenn du da spezielle Statistiken anforderst, ist ja nicht ganz billig. Deswegen hat mich das jetzt mal interessiert, was der Preispunkt eigentlich ist. Aber können wir nochmal nachschauen.
Ja.
Gucken wir nochmal, packen wir in die Shownotes noch mit dazu.
Genau.
Wo man da grob liegt.
Stefan, hast du auch was dabei für uns?
Ich habe auch was dabei. Ihr wisst, dass mich beschäftigt das Thema künstliche Intelligenz nach wie vor. Es lässt nicht los. Es wird auch immer ein größerer Anteil in meinem Business. Und ich habe einen Pick dabei zum Thema Bildgenerierung. Jetzt gibt es da natürlich schon einige Tools. Ihr kennt wahrscheinlich Midjourney da draußen, vielleicht auch schon der ein oder andere da mal Bilder generiert. Das ist aber ein bisschen unhandlich, was den Zugang angeht. Na, da müsst ihr über diese Discord-Server da irgendwie drauf. Inzwischen ist natürlich auch bei ChatGPT in der GPT-4er-Version Dolly mit drin, das Bildgenerierungstool von OpenAI. Aber was ich heute picken möchte, ist von Adobe. Adobe hat ja auch da seine eigene Bild-KI und die nennt sich Firefly. Und auch die kann man kostenlos nutzen. Und da finde ich vor allem, ist das, die Zugänglichkeit ist sehr gut gemacht. Das ist eine sehr schöne, gute Oberfläche. Da muss man jetzt auch nicht viel IT-Verständnis irgendwie für haben, um damit Bilder zu generieren. Und es sind auch nicht nur Bilder, die man damit machen kann. Der neueste heiße Scheiß sind ja so diese generativen Füllungen oder Generative Fill, wo ich dann bestimmte Teile eines Bildes komplett neu erstellen lassen kann. Also ihr habt jetzt was weiß ich, ein Hochformatbild von der Kirche. Und eigentlich hättet ihr nur rechts und links gerne Wald und Dorf. Und dann sagt ihr das der KI und dann generiert die euch im Prinzip ein querformatiges Bild, wo genau dieser Content dann entsprechend noch drin ist. Und das bietet noch viel, viel mehr. Auch ziemlich cool. Man kann dort Bilder hochladen und kann dann sagen, dieses bitte nutze den Stil dieses Bildes. Und dann werden, sag ich mal, geometrische Formen und Farben verwendet. Also ladet eure Logos zum Beispiel bei Firefly hoch. Und lasst dann Bilder generieren, die die Elemente eures Logos wieder aufgreifen. Also Farben und Formen und Elemente. Also sehr schönes Tool, kostenlos. Das Einzige, was man machen muss, ist einen kostenlosen Account bei Adobe sich einrichten. Und dann kann man das auch weitgehend nutzen. Der Link dazu ist auch in den Shownotes.
Super spannend. Achtet bitte, wenn ihr KI-Bilder nutzt und Menschen drauf sind, immer darauf, wie viele Finger diese Menschen haben. Man glaubt es nicht, so intelligent sind die künstlichen Intelligenzen manchmal nicht. Es wimmelt von Menschen mit 4 oder 6 Fingern, also zählt lieber nochmal nach, bevor es da ein böses Erwachen gibt.
Ja, das ist ja so ein ganz spannender Fun-Fact, den du da ansprichst, ne? Also das ist tatsächlich, ist dieses Handthema ist irgendwie das, also man könnte ja meinen, dass ein Gesicht oder sowas die größte Komplexität für eine KI irgendwie darstellt, aber es ist tatsächlich die Hand. Ich glaube, inzwischen haben es die KIs weitgehend im Griff und man kriegt das auch irgendwie mit hin. Aber wenn ihr euch zum Beispiel mal so Zeichentrickfilme anschaut oder ähnliches, ihr werdet bei den meisten Figuren, 99% dieser Figuren haben immer 4 Finger. Weil das einfach auch für die Zeichner und für die Illustratoren viel einfacher ist, eine Hand mit 4 Fingern zu zeichnen, als eine mit 5 Finger. Okay, Fun Fact noch am Ende. Dann machen wir jetzt den Sack zu. Wir sehen uns in 14 Tagen, hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns einen Kommentar, bewertet uns natürlich am liebsten mit 5 Sterne, teilt das Ganze in allen sozialen Netzwerken, da freuen wir uns drüber. Und sind wir fertig, oder? Was meint ihr?
Probiert auf alle Fälle mal Björns kulinarische Welt aus und vielleicht habt ihr in 2 Wochen schon etwas dazu zu berichten.
Und dann
bis dahin.
Sagt Bescheid, wie der Braten bei Björn geschmeckt hat.
Und der Björn?
Dann machen wir, ey, das wäre doch jetzt Stopp. Also, sorry, jetzt muss ich noch mal reinkrageln. Wäre das nicht mal die nächste Konzeption, Podcast-Folgen? Sollten wir da nicht mal einen Podcast-Ausflug machen in die Rhön?
Definitiv.
Ja, ob wir das jetzt für die nächste Folge schon hinbekommen, schauen wir mal.
Ja, im Aber Frühjahr.
Wir kommen mal bei Björn vorbei,
glaube ich. Das ist eine gute Idee, das machen wir, Björn.
Der Braten-Podcast.
So, auch Björn, dir vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und wir hören uns nochmal in 14 Tagen. War super spannend. Das nächste Mal gehen wir noch ein bisschen auf das Thema Online-Marketing ein. Und dann würde ich sagen, verbleiben wir bis dahin. Alles Gute, bleibt erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.